wenn man jetzt angefragt wird für ein Panel und irgendwie hat man schon das Gefühl, Mann, ich wurde jetzt nur angefragt, weil ich eine Frau bin. Bitte nehmt diesen Slot an. Unbedingt. Das ist wichtig. Das ist egal, ob man wegen der Quote reingeht. Man kann ja dann auch onstage zeigen, dass man als Frau es voll auf dem Kasten hat, dass man genau seinen Platz hat an dieser Stelle. Und das ist wirklich super wichtig, dass man das annimmt und dass man da eben punktet.
Besser gründen. Der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: Female Foundership. Mit weiblichen Stärken Chancen nutzen und Erfolg sichern. Mit der Gründerin von Bisinetz, Claire Siegert. Und hier ist euer Host und für Gründer-Chefredakteur René Klein.
Hi und herzlich willkommen zum Podcast Besser gründen von fürgründer.de. Gerade hat der neue Startup-Monitor gezeigt, dass die Gründerinnenquote nach geringen Anstiegen der Vorjahre wieder deutlich rückläufig ist. Wir liegen aktuell wieder bei 19%. Und Studien zeigen auch, dass frauengeführte Startups viel weniger VC-Kapital erhalten als ihre männlichen Pendants. Woran liegt das? Und was können Frauen dagegen tun? Und was können auf der anderen Seite Männer von Frauen lernen? Das frage ich Claire Siegert. Claire hat 2019 schon Bisinetz gegründet, eine Gründerin-Community, die Frauen bei ihrem Start unterstützen möchte. Und ein Event, auf das wir auch in unseren Podcast-Event-Folgen stets hingewiesen haben, ist die Female Funding Roadshow von Bisinetz. Insofern, hallo und herzlich willkommen, Claire.
Vielen Dank, René, für die Einladung.
Starten wir gleich damit, was euch eigentlich dazu gebracht hat, Bisinetz an den Start zu bringen.
Ja, also ich glaube jetzt auch mit den neuen Zahlen, die du ja auch gerade erwähnt hast, liegt es so ein bisschen auf der Hand, was uns dazu geführt hat, Bisinetz zu gründen, ist, dass es einfach nicht genug Gründerinnen gibt. Und Victoria, meine Geschäftspartnerin, ist ja die Initiatorin des Ganzen, also auch die Ideengeberin sozusagen. Und sie hatte in ihrem persönlichen Umfeld schon 2015 gemerkt, dass es wirklich viele Freundinnen auch in ihrem Umfeld gibt, die Geschäftsideen haben, aber die sich einfach nicht trauen, durchzustarten. Und ich hatte auf meiner Seite in der Startup-Bubble so gemerkt, vor allem so in den Tech-Gründungen, wie wenige Frauen es gibt und war echt sehr oft relativ einsam auf so Konferenzen mit fast nur männlichem Publikum. Und als wir dann 2019 zusammengekommen sind, war es irgendwie ziemlich klar, dass es sehr gut passt von unseren verschiedenen Erfahrungen und Beobachtungen und dass es einfach erschreckend wenig sich getan hat seit 2015 und dass man da eben eine Lösung bieten muss und eben gucken muss, wie können wir eben mehr Frauen dazu ermutigen, zu gründen und mehr Gründerinnen zu unterstützen, wirklich zu skalieren, sichtbar zu werden, Role Models auch zu sein für andere Gründerinnen. Also das war so ein bisschen von Anfang an so unsere Motivation dahinter.
Und dann können wir es vielleicht mal so in zwei Phasen auch einteilen. Der erste Punkt ist ja schon, du hast gesagt, es gibt zwar viele Frauen, die Ideen haben, die sich dann aber nicht trauen, überhaupt loszulegen. Das ist vielleicht der erste Schritt, über den wir gleich sprechen. Und danach, was ihr ja auch mit der Female Funding Roadshow erreichen möchtet, dass Frauen auch bei diesem Thema Finanzierung vielleicht sichtbarer werden oder da auch besonders in den Fokus rücken. Da sind sie ja dann schon losgelaufen, also Schritt 1 schon mal erledigt. Deshalb vielleicht vorne mal der Punkt, warum glaubst du, ist es so oder was führt dazu, dass Frauen trotz vielleicht einer guten Idee dann einfach irgendwie so zögern, zweifeln, es nicht machen?
Das eine ist vielleicht so ein bisschen so ein softes Thema, also so wirklich das Problem, so mangelndes Selbstvertrauen und dass man einfach als Frau zu oft denkt, dass man nicht qualifiziert genug dafür ist, irgendwas zu tun. Also beispielsweise sich zu bewerben für einen Job und jetzt hier in unserem Fall wirklich an die eigene Geschäftsidee zu glauben und damit eben loszustarten. Da machen sich Männer einfach so ein bisschen weniger eine Platte, was wirklich sehr gut ist. Also da können wir uns echt alle eine Scheibe von abschneiden. Das ist wirklich eine der Punkte, dass man sich da selber einfach oft ein bisschen so sehr im Weg steht. Und das zweite ist aber wirklich gar kein softes Thema, sondern wirklich ein strukturelles Problem auch, ist, dass Frauen später gründen als Männer in einer Zeit, in der sie auch eine Familie gründen, Kinder haben. Und in Deutschland, das ist wirklich ein Thema, ich hoffe, dass jetzt nicht ein paar Podcast-Hörer abschalten, nachdem ich das sage, aber wirklich dieses Problem mit mangelnder Kinderbetreuung. Man kann es nicht oft genug erwähnen. Da muss wirklich einfach was getan werden. Ja. Und das ist einfach für viele Frauen so eine sehr große Einschränkung auch. Also das ist so ein bisschen zweierlei. Also jetzt wirklich für das Thema Starten und was da eben so als Hindernis auf jeden Fall zu sehen ist.
Wir hatten neulich eine Podcast-Folge zu dem Thema so Mindset, Fixed Mindset, Growth Mindset. Wenn ich jetzt quasi höre, Mensch, da wird zu viel gezweifelt, selbst gezweifelt. Männer sind da irgendwie ein bisschen ja, probieren wir es halt und das wird schon. Ich vertraue meinen eigenen Fähigkeiten. Was kann man denn vielleicht so ein bisschen dagegen tun? Weil es sagt sich natürlich so einfach, Mensch, vertraue einfach mal ein bisschen mehr auf deine Fähigkeiten. Aber ganz so einfach ist das halt nicht. Was würdest du sagen, wie können da so Lösungsansätze aussehen, damit man das überwindet einfach?
Mhm. Also da pitchst du sozusagen, was wir mit Biznet anbieten. Wir haben ja nicht umsonst eine Gründerin-Community ins Leben gerufen, weil es wirklich auch bewiesen ist, dass das, was Frauen besonders motiviert, ist eben auch in einer Community Dinge gemeinsam zu erreichen. Das ist auch wirklich das Erfolgsprinzip von Weight Watchers. Mhm. Das funktioniert nicht, weil die Übungen so toll sind oder dieses Punktezählen so toll ist, sondern weil sie eben als erstes in diesem Markt mit diesem Community-Aspekt gestartet sind. Und das ist wirklich was, was eben gut funktioniert. Und wenn Frauen eben sehen, dass es andere Frauen mit dem gleichen Background gibt, also Frauen, mit denen die sich wirklich identifizieren können, wenn die sehen, boah, die hat das und das und das gemacht und das erreicht und gegründet, obwohl sie Kinder hat und was auch immer in der Perspektive von dieser Gründerin relevant ist, das hilft ihr eben, sich zu denken, hey, ich schaffe das auch und eben an sich zu glauben. Und das ist genau wie du sagst, das passiert nicht von heute auf morgen, das dauert eine Weile, deshalb ist es wirklich so wichtig, dass es auch einige von diesen Role Models eben gibt, die eben zeigen, hey, schau mal, du kannst es auch schaffen. Natürlich gibt es auch ganz gezielte Übungen, so Persönlichkeitsentwicklungsübungen, wie man auch in dieses Growth-Mindset kommt. Ich glaube, das hat auch sehr, sehr viel mit so Mindfulness und Dankbarkeitsübungen und so weiter zu tun. Ja. Und da kann man ja viel machen, aber einer der Punkte ist wirklich dieses Community und da setzen wir auf jeden Fall mit Biznet auch an.
Mhm. Und dann habt ihr im Prinzip die schon erwähnte Female Funding Roadshow mit drauf gepackt, weil, und das hatte ich ja auch schon am Anfang gesagt, es gibt einen enormen Unterschied zwischen, wie Business Angel, VCs im Prinzip männerdominierte Startup-Teams finanzieren versus eben Frauenteams. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Was habt ihr beobachtet, was euch dann im Prinzip auch zu diesem Konzept gebracht hat und wie auch das Konzept funktioniert?
Mhm. Genau, also ja, du hast es ja auch eingangs erwähnt, also es ist nicht nur so, dass es weniger Gründerinnen gibt oder dass diese Zahl auch sinkt, sondern dass es wirklich auch weniger Kapital gibt, was an Gründerinnen fließt. Und auch wenn man das proportional anguckt, ist es in keiner Proportion. Also es ist wirklich erschreckend, wie wenig Kapital investiert wird in sogar gemischte Teams, aber auch in weiblich geführte Teams. Und das liegt natürlich auch daran, dass es viel zu wenige weibliche Investorinnen gibt und Frauen, die eben in dieser Branche auch arbeiten. Also auch wenn man sich verschiedene Venture Capital Fonds anguckt, gibt es einfach viel mehr männliche Mitarbeiter, die da sitzen und auch die Entscheidung treffen, in welches Team man jetzt eben investiert. Und deshalb, ja, haben wir die Female Funding Roadshow ins Leben gerufen, um Sichtbarkeit auf das Thema tolle Gründerinnen mit Geschäftsmodellen, in die es sich wirklich lohnt zu investieren, die einfach einen super interessanten Business Case haben mit tollem Wachstums- und Skalierungspotenzial. Und gleichzeitig haben wir da eben kooperiert mit verschiedenen sowohl Female Investors Fonds als auch Female Investors Communities, wie zum Beispiel auch Encourage Ventures oder das Female Investors Network, die eben an der Challenge arbeiten, wie kriege ich mehr Frauen dazu, auch Business Angel zu werden und generell zu investieren oder sich auch für diesen Jobbereich sozusagen zu interessieren, dass die eben mehr auch da reinwachsen. Das ist also echt ein Thema, was vielschichtig ist und weshalb wir eben mit der Female Funding Roadshow den ersten Schritt biznetseitig in diese Richtung gemacht haben.
Mhm. Wie gehen denn vielleicht Gründerinnen anders auf Investorensuche oder auch in die Pitches? Was habt ihr da beobachtet?
Also eine Sache, die uns aufgefallen ist, ist, dass die Summen, die die Gründerinnen aufrufen, viel niedriger sind als die Summen, die die männlichen Kollegen aufrufen. Und das geht so ein bisschen einher mit diesem vielleicht auch mangelndes Selbstvertrauen in die eigene Idee oder in das eigene Business, weil man sich eben denkt, hat es denn so viel Potenzial? Vielleicht ist man auch zu pessimistisch in der Kalkulation versus ein Team, was nur aus männlichen Gründern besteht, die so exponentielles Wachstum von Day One sehen und dann halt so Traumzahlen da reinschreiben. Also das hat auf jeden Fall viel damit zu tun und da gilt es auf jeden Fall aufzuklären. Und deshalb ist es eben auch so wichtig bei der Female Funding Roadshow, dass eben auch aufgeklärt wurde bei den Pitch-Sessions und auch Feedback gegeben wurde, auch auf das angefragte Kapital. Da wurde eben auch gesagt, wenn das eben viel zu niedrig war oder wie man da eben zu einer besseren Kalkulation kommt. Also das sind auf jeden Fall Dinge, die echt wichtig sind, damit man auch ernst genommen wird und damit man eben auch Chance hat, ein größeres Kapital für sich zu gewinnen.
Kannst du uns vielleicht noch ein paar andere Feedbacks mitgeben, die, weil das ist, glaube ich, ganz spannend, wenn im Prinzip da ja so ein Raum besteht, wo dann eben auch Rückmeldungen kommen, was man am eigenen Pitch verändern kann, was man vielleicht auch am eigenen Auftreten verändern kann. Inhaltlich bist du jetzt, hast du ja zum Beispiel das Thema Finanzierungshöhe schon genannt. Was sind vielleicht noch so Punkte?
Also auf jeden Fall ist es ja auch relativ wichtig, Traction zu zeigen. Und da muss man, glaube ich, auch sehr selbstbewusst damit umgehen. Ne? Also es gibt ja manche Business Models, wo es vielleicht leichter ist, auch ohne Investment überhaupt zu starten und diese Traction zu beweisen. Mhm. Aber ich glaube, man kann sich da echt abgucken. Wie haben das auch andere Teams geschafft, die so ein ähnliches Businessmodell hatten, wird es wirklich nachzuweisen. So wird auch oft nachgesagt, dass Frauen in so Investmentrunden eher nach so Risikofaktoren gefragt werden und Männer eher nach so Wachstum, Wachstumsszenarien und vielleicht, dass man auch so ein Gespräch besser lenkt. Mhm. Also, dass man so ein bisschen immer wieder hinweist auf das große Marktpotenzial und das, die Investmentchance, die da eben entsteht. Und dass man das eben dahingehend lenkt, sowohl im Pitch als auch dann eben im Gespräch. Also das sind ja vielleicht nochmal diese beiden Sachen. Mhm. Traction und eben das Potenzial aufweisen.
Ja. Ja, das stimmt. Jetzt, wo du sagst, ist mir auch in Erinnerung, dass das tatsächlich wohl ein großer Unterschied ist, wie Investoren, also welche Fragen dann auch gestellt werden von den Investoren dann an die Teams und dass sich das deutlich unterscheidet. Ist das ein männliches Team, ist das ein weibliches Team? Sich darauf vorzubereiten und dann im Prinzip auch immer wieder die Kurve hinzubekommen, sollte da auf jeden Fall hilfreich sein. Wie sind dann so die Ergebnisse dann aus euren Roadshows? Vielleicht kannst du uns da mal einen Einblick geben. Wie ist dann so die Stimmung? Wie sind die Erfolge? Das wäre, glaube ich, ganz spannend.
Mhm. Also wir haben die Female Funding Roadshow ja über mehrere Monate gestreckt und das war eine Eventreihe, die in mehreren Städten stattgefunden hat. Also wir waren in 5 Städten und zwar in München, Berlin, Frankfurt, Köln und Hamburg. Und wir hatten knapp 800 Teilnehmerinnen. Wir hatten mehr als 160 Bewerbungen für Gründerinnen, die eben vor Ort pitchen möchten. Wir hatten mehr als 80 Jurorinnen aus ganz verschiedenen Bereichen, die eben uns auch geholfen haben, die richtigen Teams auszuwählen, die auf der Bühne pitchen können. Okay. Wir hatten mehr als 30 Investorinnen, die da auch teilgenommen haben und die auch zum Teil in der Jury saßen, aber einfach auch bei den Veranstaltungen waren. Und es hat sich wirklich einiges getan. Also einerseits natürlich zum Thema Sichtbarkeit. Also wir hatten auch Medienpartner mit an Bord, wie zum Beispiel die Gründerszene oder auch das Finanzielle Magazin. Und da sind einige coole Stories entstanden für die Gründerinnen, die dabei waren. Darüber hinaus haben sich auch wirklich tolle, teilweise so Pilotprojekte bei B2B-Partnern ergeben für die Gründerinnen, die mitgemacht haben und eben auch Investments. Und mal ein richtig cooles Beispiel, die beim letzten Event in Hamburg, da hatte Startup Charisme mit der Gründerin Katharina Dominik auf der Bühne gesagt, dass sie sich total freut, heute zu pitchen, aber dass ihr die Runde jetzt geclosed ist, weil sie bei unserem Event in Berlin die letzten 2 Investorinnen kennengelernt hat, die eben investiert haben. Und das waren so eine von sehr vielen Success-Stories, die sich da eben ergeben haben über die Roadshow. Und deshalb ist es auch kein Format, was eine Eintagsfliege so war für uns, sondern wir werden das weiterführen auch in 2025. Das ist für uns ganz klar gewesen, was es für einen Impact hatte. Und wir wurden sogar vom Focus Magazin nominiert für den Female Finance Award, sind da in den Top 3. Also wir sind gespannt, ob wir diesen Award gewinnen. Aber das war auf jeden Fall auch eins der tollen Erfolge dieser Roadshow.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Wenn jetzt quasi all die Erfahrungen, die du da gesammelt hast, in Tipps oder Strategien, Handlungsanweisungen runterbrechen und kondensieren würdest, was genau würdest du mitgeben an Gründerinnen?
Also für den Start ist wirklich dieses probier es einfach. Also wirklich dieses, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt und man muss auf keinen Fall erstmal promoviert haben in dem Bereich, um irgendwie zu starten und einfach, also man hat ja nichts zu verlieren am Anfang und man findet auch gewiss was Neues, wenn man es gegen die Wand fahren sollte. Ja. Und gerade am Anfang geht es ja um nichts. Also ich glaube, das ist einfach ja, ein guter Rat, dass man sagt, einfach durchzustarten, unbedingt früh genug mit Leuten über die Geschäftsidee sprechen und es auch testen, wirklich früh genug testen, nicht im stillen Kämmerchen alles ausarbeiten, dann launchen und sich denken, mein Gott, ein ganzes Jahr Entwicklung steckt drin und es läuft gar nicht. Und da hilft es wirklich früh genug, auch mit einem MVP rauszugehen, also mit einem wirklich einer kleinen Version von dem eigentlichen Business immer wieder zu testen und ja, ruhig auch früh genug sichtbar damit zu werden. Ne? Und das meine ich eben mit diesem damit rausgehen und mit Leuten darüber sprechen. Also das ist das Erste so für den Start, was ich empfehlen würde und natürlich sich da auch vernetzen mit anderen Gründerinnen. Das hilft, um erstens sich zu denken, okay, we're in there together. Also jeder hat ja auch die gleichen Fragen, die gleichen Unsicherheiten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da auch sieht, dass es normal ist, wenn man mit der einen oder anderen Sache struggelt und niemand ist hat gegründet und war so ein Experte in allen Legal-Fragen, in allen steuerlichen Fragen, in allen Marketing- und Branding-Fragen und so weiter und so fort. Also da wirklich sich auch das Verständnis dafür holen, dass jeder so an der gleichen Stelle sozusagen startet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und für die weitere Skalierung auch wirklich früh genug sich da auch Hilfe holen, wenn man an der einen oder anderen Stelle halt merkt, dass man da noch nicht so genau weiterkommt. Und auch was Investoren angeht, auch mal testen. Vielleicht einfach sich so eine Liste machen von mit den Angels oder Investoren würde ich gerne am ehesten zusammenarbeiten. Die passen ganz gut zu mir, zu meiner Mission, zu meinem Thema. Und dann vielleicht das ein bisschen einkategorisieren in A, B, C. Und dass man erstmal mit denen startet, mit denen man, an denen man einfach eigentlich gar nicht so ein großes Interesse hat, um es einfach auch zu üben und zu gucken, was man da auch für ein Feedback bekommt, auch zu gucken, wie verhält man sich da selber in so einem Pitch und dann eben sich immer weiter daran arbeiten, dass man an die rangeht, mit denen man auf jeden Fall zusammenarbeiten möchte und die am allerbesten passen. Also wirklich immer diesen Testing-Approach, denke ich, fahren und bis man da eben hinkommt und ruhig auch Personen fragen, dass man eine Intro bekommt zu einem Investor. Also da auch wirklich nicht schüchtern sein und das Netzwerk wirklich eng einbinden.
Da sind wir wieder, das Wort schüchtern, vielleicht auch wieder in Verbindung mit Unsicherheit und mit so ein bisschen Zweifeln und Zögern, wenn diese Barriere wieder auftaucht. Und sicherlich ist das eben so ein Verhaltensmuster, was man nicht so einfach ablegen kann. Was würdest du raten? Also wie kann man es dann im Alltag einfach überwinden?
Ja, also ich glaube, so Unsicherheiten oder dieses Mindset, dass man sich manchmal denkt, man ist nicht genug oder schafft es nicht. Ich glaube, das hat jeder Gründer und jeder Gründerin. Also das ist wahrscheinlich nicht mal genderspezifisch. Ich glaube, auf dieser Reise, und das weißt du ja bestimmt auch selber, ist es schon so, dass man einfach zahlreiche Ups und Downs hat. Und ich glaube, je weiter man diese Journey geht, desto eher weiß man ja, hey, ich habe bisher auch alles gemeistert. Und das wird schon klappen. Also ich glaube, da muss man irgendwie so eine eigene Resilienz entwickeln und da auch weiterhin einfach mit seinem Netzwerk sprechen. Was wirklich gut hilft, ist, dass man vielleicht so eine ganz kleine Gruppe hat an Personen, denen man wirklich vertraut und dass man sich so wirklich drauf committet, dass das, was man so in dieser kleinen Gruppe bespricht, dass das auch diese Gruppe nicht verlässt sozusagen und dass man sich da eben gegenseitig hilft. Da gibt es Organisationen, die das anbieten, wie zum Beispiel EO, diese Entrepreneurs Organization. Aber das ist ja auch für Startups oder für Unternehmer, die schon wirklich sehr viel weiter sind. Aber man kann es ja auch im persönlichen Umfeld einfach gucken, je mehr Gründerinnen und Gründer man kennenlernt, dass man da eben so sich einen Kreis an Vertrauten zusammenspinnt, der eben auch helfen kann in so brenzligen Situationen, wo man echt den Eindruck hat, boah, jetzt weiß ich echt nicht mehr weiter und in was habe ich mich da verrannt oder so. Das ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz hilfreich. Und manchmal hilft dann wirklich einfach nur noch wieder so ein Stupser, um weiterzulaufen. Das ist, glaube ich, hilfreich.
Du hast vorhin auch gesagt, du hast dich in Situationen wiedergefunden, wo du auf Konferenzen warst und die einzige Frau. Mhm. Oder eine der wenigen. So, das kann ich mir eben auch als ein sehr eine durchaus schwierige Situation vorstellen, wo dann vielleicht die eine oder andere sagt, naja, bevor ich eben zu so einer Konferenz gehe und ich sehe, das sind alles nur männliche Peers, die da rumlaufen, ich gehe da nicht hin. Welchen Tipp hast du?
Also wenn es ganz, ganz schlimm ist und man sich wirklich denkt, boah, also ich gehe da nicht hin, weil, aber eigentlich wären da relevante Leads oder relevante Investoren, relevante Partner, dann würde ich sagen, dann nimm irgendjemanden mit. Man muss ja nicht unbedingt alleine dann zu so einer Veranstaltung gehen. Also da kann man sich auf jeden Fall Support holen und einfach jemanden, entweder eine Kollegin, den Co-Founder oder meinetwegen eine andere Gründerin. Das kann man auf jeden Fall machen und sonst vor Ort sich einfach jemanden, also ein paar Leute raus, also ein paar andere Frauen rauspicken sozusagen und einfach zu denen gehen und einfach gucken, ob man mit denen auch so die Konferenz verbringt. Also ich würde wirklich immer dazu raten, über seinen Schatten zu springen und hinzugehen, egal mit welcher Strategie. Also ob es wirklich ist, nimm jemanden mit oder guck, dass du vor Ort dich schnell an jemanden ranflanscht. Aber unbedingt diese Opportunity nutzen und da über seinen Schatten springen. Denn was kann denn Schlimmes passieren? Ich meine, klar, es ist, fühlt man sich vielleicht so ein bisschen fehl am Platz, vielleicht ist es auch unangenehm, aber letztendlich, da muss man durch. Und ich glaube, wir kommen auch insgesamt nur voran mit diesem Thema, wenn wir das einfach tun.
Das ist ja auch etwas, was jetzt so ein bisschen natürlich auch mit der Veröffentlichung dieser neuen Zahlen und dass da eben wieder ein Rückgang jetzt, nachdem es ein bisschen aufwärts ging, also der Anteil der Gründerinnen gerade im Startup-Umfeld war ja nie wirklich hoch, hat sich jetzt lediglich ein bisschen verbessert in den letzten Jahren, ist jetzt eben wieder zurückgegangen und es geht dann immer so auch darum, naja, was könnte der Staat tun, sollen wir jetzt hier noch Förderprogramme aufsetzen, wie ist da so deine Einstellung und auch so das Thema, naja, sollte dann eine Gründerin auch darauf warten, dass da was passiert, wie siehst du das?
Also eine Gründerin sollte auf gar keinen Fall auf irgendwas warten, sondern wirklich loslegen. Also wenn wir drauf warten, dann passiert in 100 Jahren nichts. Mhm. Auf jeden Fall drauf zugehen. Aber was ich glaube, was statt dass man noch ein Förderprogramm oder so startet, ist, dass man einfach guckt, wie kriegen wir es denn hin, dass für die existierenden Maßnahmen und Programme, die es gibt, die für alle Gründer und Gründerinnen sind, wie kriegt man es denn hin, dass sich da einfach mehr Frauen auch dafür bewerben? Also ich glaube, das wäre so ein größerer Effekt, als dass man jetzt guckt, dass man noch ein Sonderprogramm sozusagen macht. Ich glaube, so Communities wie uns, die von Frauen für Frauen und vor allem von Gründerinnen für Gründerinnen gemacht sind, das ist sehr authentisch. Wir erreichen die richtige Zielgruppe und wir informieren dann und ermutigen die Frauen, dass sie sich dafür bewerben. Aber wenn der Starter einfach auch was dazu macht, dass es einfach offener ist und dass sich auch eine Frau davon angesprochen fühlt, ich glaube, damit wäre einfach sehr viel gewonnen. Die müssen nicht sowas wie wir machen, replizieren sozusagen. Es reicht, wenn sie das, was es schon gibt, einfach öffnen und attraktiver machen.
Mhm. Weil du da, glaube ich, auch nochmal einen wichtigen Punkt ansprichst, weil du hast ja auch gerade diese Vorbildfunktion genannt und da kann auch, glaube ich, sowohl jedes Förderprogramm als auch aber vielleicht jeder VC-Geber ein bisschen drauf achten, weil wenn man eben reinschaut in solche Rubriken wie in diese Teams haben wir investiert, in diese Startups und was auch immer und man sieht dort im Prinzip dann lauter männliche Teams, weil die nun mal zahlenmäßig in der Mehrheit sind, dann ist ja auch so dieses Thema, passe ich da rein mit meinem Startup, jetzt mal Technologie hin oder her, wo vielleicht auch gewisse Unsicherheiten auftreten können, die vielleicht unbegründet sind, aber die erstmal da sind. Wenn ich da so ein bisschen schaue, wo passe ich rein, wie ist da die Ansprache, dann ist das vielleicht auch schon mal eine Hürde, die vielleicht nicht bewusst, aber eben dann unbewusst dort aufgemacht wird.
Ja, nee, das ist absolut richtig, ja. Da muss man einfach mehr Vorbilder zeigen, die so ein bisschen mehr divers sind. Und das ist nicht nur auf Männer und Frauen bezogen, so generell, wenn man eine diversere Zielgruppe da ansprechen möchte, dann ist es wirklich wichtig, dass man diese Person auch zeigt. Das ermutigt einen einfach dazu. Wenn man sich da selber sieht, dann ermutigt es einen einfach daran teilzunehmen und dann zieht man es auch eher in Erwägung. Sonst legt man es schnell ab und denkt sich so, ach so, ich bin ja da eh gar nicht adressiert sozusagen.
Jetzt haben wir viel über das gesprochen, was Frauen noch verbessern können. Vielleicht nehmen wir die Überleitung auch dahingehend, was du als Stärke bei Frauen siehst und worauf sich vielleicht Männer oder wovon Männer dann auch was lernen könnten.
Also es ist ja auch in Statistiken bewiesen, dass Unternehmen von Frauen vielleicht langsamer wachsen, aber dafür stetiger und einfach nachhaltiger und oft einfach auch länger dann am Markt sind und auch, dass für jeden investierten Euro für Investoren prozentual auch ein bisschen mehr bei rumkommt. Und das ist eigentlich was man viel mehr ins Licht stellen sollte und einfach sichtbar machen sollte. Und das ist auch wirklich was, was ich denke, das könnten sich so 100% männliche Teams wirklich eine Scheibe von abschneiden. So, hey, wie kann ich denn diesen Wachstum auch nachhaltig gestalten und eben nicht nur auf so hyperschnelles Growth, was dann überhaupt nicht nachhaltig ist und wie eine Eintagsfliege dann wieder runter ist und ganz viel Geld verpufft, ganz viel Energie und Ressourcen und auch ganz viele Mitarbeiter verbrannt, sondern wie kann ich da einfach gucken, dass das nachhaltiger wächst? Und das Nächste, wie kann ich auch gucken, dass ich da einfach auch einen positiven Impact schaffe? Mhm. Das ist ganz interessant, wenn man das auf Unternehmenssicht sieht. Da gibt es eine Statistik zum Beispiel von BCG Brighthouse, die gezeigt hat, dass in den Unternehmen, wo Frauen im Board sind, dass da eben die Ziele für alle Sustainability Goals beispielsweise, dass die viel eher erreicht werden und dass viel mehr von diesen Unternehmen gemacht wird in diese Richtung. Und das ist für mich echt so ein ganz klarer Hinweis, was so der Vorteil ist, von mehr Frauen eben in so ein Board zu holen oder bei einer Gründung auch als Co-Founder mit reinzuholen. Mhm. Weil das dann einfach diese Perspektive einfach auch mehr mitbedacht wird. Und ja, ich denke, da können sich auf jeden Fall männliche Gründer auch eine Scheibe von abschneiden, dass es auch sexy sein kann, sustainable Wachstum anzustreben und nicht nur das schnelle Geld sozusagen.
Wobei eben gerade auch diese Themen, wir hatten eine Aufnahme mit dem Tobias Kirchhoff, auch aus dem Bereich Science for Life, und dort das Thema Nachhaltigkeit eben mittlerweile immer stärker auch von Investoren, aber auch Großkunden drauf geachtet wird. Ne? Was tun die Startups da, sowohl eben aus Sicht, investieren wir da, ne? Also Investmentkriterien, und eben auch aus Lieferketten-Gesichtspunkten darauf geachtet wird, ob die Unternehmen da entsprechend aufgestellt sind, sodass das auch ein sehr knallharter Wettbewerbsvorteil demnächst werden wird oder immer stärker werden wird, dort sich gut aufzustellen.
Ja.
Wenn Frauen da tatsächlich auch einen stärkeren Fokus haben, dann umso besser.
Ja, auf jeden Fall. Nee, und zum Glück wird darauf mehr geachtet. Das sehe ich auch vielleicht auch als Chance für Gründerinnen, sich da mit zunehmendem Fokus der Investoren auf diese Punkte und Kriterien, sehe ich da auf jeden Fall eine Chance auch für Gründerinnen.
Wir haben jetzt im Prinzip so ein bisschen immer Mann und Frau sehr, sehr stark gegenübergestellt in unserem Gespräch und gleichzeitig ja auch festgestellt, okay, es gibt auf der einen Seite Dinge, die gelernt werden können, es gibt auf der anderen Seite Dinge, und dann gibt es ja gleichzeitig schon auch Daten, die gerade was gemischte Teams, wie gut die im Prinzip performen, was da die Vorteile sind, und die eigentlich zeigen, okay, das ist eine ganz gut, also es ist gut zu mischen, und das betrifft dann sowohl Mann, Frau als auch noch viele andere Kriterien.
Mhm. 100%, ja.
Wie siehst du dieses Thema? Oder wo ist da so dein perfekter Match oder deine perfekte Kombination?
Also ich denke, die perfekte Kombination ist wirklich, wenn gemischte Teams was entwickeln und wenn wir eben, ja, wenn das nicht nur so getrennt ist und dass man so von Female Entrepreneurs und Male Entrepreneurs sozusagen spricht, sondern wenn das irgendwann mal zusammen ist. Ich glaube, solange da noch keine Equality ist, ist es wirklich wichtig, dass man über das Thema Female Founders spricht und dass man auch Female Founders sagt, bis es hoffentlich irgendwann auch gar nicht mehr nötig ist, das sozusagen zu gendern.
Nein.
Aber ich sehe eine totale Innovationskraft, wenn da eben beide Geschlechter oder sogar auf weiteren Ebenen diverse Teams zusammenkommen. Und das finde ich auf jeden Fall super wichtig, dass das auch mehr passiert. Ich kann da jetzt von Biznet nicht unbedingt aus Erfahrung sprechen, weil wir aktuell ein 100% weibliches Team sind. Aber wir arbeiten ja mit sehr vielen unterschiedlichen Kooperationspartnern zusammen, wo wir auch männliche Ansprechpartner haben. Und das sind wirklich eine so tolle Zusammenarbeit. Also wir zehren auch wirklich sehr davon. Und also ich kann das auf jeden Fall jedem Team einfach ans Herz legen, zu gucken, wie man da eben sich diverser aufstellt und damit einfach mehrere Perspektiven an einem Tisch auch sind. Und ich glaube da wirklich dran.
Ist, glaube ich, auch ein Punkt in diesen Nachhaltigkeitskriterien, ne, wenn die halt auf diesen dahingehend analysiert werden, dass da eben wirklich auch die Zusammensetzung der Teams, diverse Teams, wie gesagt, das betrifft dann nicht nur Frau und Mann, sondern eben noch viele weitere Kategorien, worauf dann eben aus Investorensicht auch sehr, sehr stark oder viel stärker mittlerweile geachtet wird, sich dort entsprechend aufzustellen, weil man eben sieht, dass verschiedene Perspektiven dann einfach Entscheidungen sehr, sehr positiv beeinflussen können.
Aha.
Wann sind wir denn, weil ich erinnere mich auch, dass wir hatten, glaube ich, mal einen Podcast mit der Miriam Wohlfahrt, die natürlich so als Vorbild sehr, sehr häufig dann auch von den Medien als eben genau Female Founder angesprochen wurde und so auch positioniert wurde. Und irgendwann dann aber auch gesagt hat, okay, ich möchte eigentlich nicht mehr in diese Schublade gesteckt werden, weil ich habe ja viele andere Themen, über die ich sprechen kann und möchte. Ne? Also klar, ich bin weiblich, ich habe den Erfolg gehabt und ja, ich kann auch darüber sprechen, aber eigentlich nicht nur. Und irgendwie war das eben sehr, sehr stark dann da fokussiert. Wann glaubst du denn, sind wir darüber hinweg? Siehst du da Licht am Ende des Tunnels, dass wir eben nicht mehr so etikettieren müssen? Ist jetzt eine Female Founder und die muss jetzt für alle Female Founder sprechen und wir müssen die mal so ins Scheinwerferlicht stellen?
Ja, so das ist echt eine super interessante Diskussion. Ich habe da jetzt auch vor einigen Tagen eine super interessante Keynote gehört von Elisabeth Lorange, die Gründerin von Oxolo, die eine Frau ist in einem wirklich extremen Tech-Umfeld. Das war auch eine der ersten Startup-Gründerin in Deutschland, die über mehrere Millionen geraced hat. Ich glaube, 12 Millionen für ein AI-Startup. Sie hat so wahnsinnige Erfolge zu zeigen. Und in ihrer Keynote meinte sie, dass sie denkt, dass der Erfolg für Gründerinnen einfach auch darin liegt, wenn sie eben sich nur mit ihren Themen beschäftigen und damit eben sichtbar werden, statt mit diesem Thema, dass sie eine weibliche Gründerin sind. Da hatten wir auch danach dann eine super interessante Diskussion noch mit den Teilnehmerinnen an diesem Event. Und ich glaube, da gibt es jetzt kein richtig oder falsch. Ich glaube aber, dass das, was Miriam Wohlfahrt auch sozusagen möchte, dass sie eben gesehen wird für die Themen, die sie vorantreibt und für Banking und wofür sie kämpft und sozusagen auch thematisch, worin sie fit ist, dass es wirklich wichtig ist, dass man das jetzt nicht hinter dem Thema Female Founder stellt. Also das ist eine Diskussion, die, glaube ich, vielleicht auch jeder anders sieht. Ich glaube auf jeden Fall, dass es wichtig ist, dass man Gründerinnen in den Vordergrund stellt und dass die eben Vorbilder sind für andere Gründerinnen, aber dass man nicht nur dieses sie ist eine Frau dazu sagt, sondern einfach den Inhalt. Ja. Und das ist wirklich was wir auch bei BizNet wirklich versuchen zu tun, dass wir alle Frauen, die wir vorstellen und alle Gründerinnen, die wir supporten, die wir auf Bühnen bringen, dass wir immer sagen, das ist die Gründerin XYZ, die hat das gegründet und dass wir uns so ein bisschen auf den Inhalt konzentrieren. Also wir bleiben nicht da stehen von sie ist eine Female Founder und sie ist eine Frau, sondern wir gucken eben, dass sie mit dem Thema, was sie eben besetzt, auch sichtbar ist. Das ist auf jeden Fall so ein Spagat irgendwie, den man da noch schaffen kann. Aber ich finde es auch genau richtig, sowohl von Elisabeth als auch von Miriam, dass die eben sagen, hey, positioniert euch auch mit euren Themen und eben nicht nur über diese Schiene, ach hier, sie ist eine Frau.
Und wird deshalb zum Interview angefragt, ne? Weil so ist es ja eben auch nicht, sondern sie ist vor allen Dingen erstmal eine erfolgreiche Unternehmerin und wird deshalb zum Interview angefragt.
Wenn man jetzt angefragt wird für ein Panel und irgendwie hat man schon das Gefühl, Mann, ich wurde jetzt nur angefragt, weil ich eine Frau bin, bitte nehmt diesen Slot an, unbedingt, das ist wichtig. Das ist egal, ob man wegen der Quote reingeht, man kann ja dann auch onstage zeigen, dass man als Frau es voll auf dem Kasten hat, dass man genau seinen Platz hat an dieser Stelle. Und das ist wirklich super wichtig, dass man das annimmt und dass man da eben punktet. Es wird einfach noch eine Weile dauern, bis das diese Panels 50-50 bestückt sind und bis es nicht heißt, ach, wir haben keine Frau gefunden als Speaker. Das wird dauern. Deshalb, wenn man so eine Offer hat und man den Eindruck hat, oh, ich bin aber die einzige Frau, bin ich jetzt die Quotenfrau, dann musste man diesen Gedanken einfach beiseite schieben und einfach onstage performen. Also wirklich take the mic, egal was jetzt der Grund war, warum man da jetzt gerufen wurde, wenn man da inhaltlich was beitragen kann, dann go for it. Ja.
Ja, und dass man sich das bewusst macht. Ne? Das ist, die Motivation, warum jemand oder warum ich eingeladen wurde, ist im Prinzip egal. Ich habe halt eine Chance,
genau,
dort öffentlichkeitswirksam in Erscheinung zu treten, für meine Ideen, für meine Fähigkeiten auch zu pitchen.
Ja.
Oder da was vorzutragen, was beizutragen. Und das ist ja das, was ich eigentlich möchte. So.
Ja.
Und warum ich dann da eingeladen wurde, spielt erstmal dann keine Rolle. Ne?
Da muss man drüber stehen einfach. Ja. Das ist wirklich dieses Growth-Mindset, was du auch anfangs erwähnt hast, dass man sich halt denkt, hey, diese Opportunity nutze ich auf jeden Fall für mein Expertisegebiet, für meine Sichtbarkeit, für mein Business. Also ja.
Ja, du hattest am Anfang auch das Thema angesprochen, was halt noch so Rahmenbedingungen sind, ne? Und das Thema Kinderbetreuung, das ist eben etwas, da kann ich jetzt so viel Mindset entwickeln, wie ich möchte. Vielleicht auch da nochmal ein paar Punkte, die aus deiner Sicht besonders kritisch sind und wo besonders, und da sind wir vielleicht dann doch eben wieder bei der Rolle, was der Staat wirklich tun könnte. Wenn du da nochmal so ein paar Punkte aus deiner Praxis aufzeigst, wo es wirklich besonders doll hapert.
Also eine Sache, die ich jetzt kürzlich gelesen habe, ist, dass es ganz viele Förderprogramme eben gibt für Unternehmer. Die dürfen aber nicht gemacht werden, wenn man in der Elternzeit ist. Hm. Das ist zum Beispiel was, wo ich denke, das ist wirklich ein Manko, weil genau in der Zeit, wie gesagt, gibt es wirklich super viele Frauen, die starten, die das auch einfach in dieser Zeit nutzen. Und es gibt nun mal in Deutschland nicht so viele Betreuungsangebote für Kinder unter eins. Und wenn sie in dieser Elternzeit es irgendwie schaffen, wirklich noch an so einem Programm teilzunehmen, why not? Also das ist zum Beispiel was, das wäre jetzt in meinen Augen leicht zu ändern. Nein. Also da könnte man auf jeden Fall sagen, dass das aufgehoben ist, diese Regelung, dass man nicht in der Elternzeit sein darf. Und sonst ja Kinderbetreuungsplätze, man braucht einfach mehr städtische Tagesmütter oder das sagt man wieder Tagesmutter, Tagesväter, also auf jeden Fall Betreuungen für auch Kleinkinder. Und dass es einfach ja mehr Kindergartenplätze gibt, das ist wirklich wichtig, die auch nicht nur bis 11.45 Uhr gehen oder bis 13 Uhr. Wer soll denn da in der Zeit was arbeiten? Also das ist halt immer auch wirklich so eine Geldfrage. Kann ich mein Kind privat weiterhin danach betreuen lassen, wenn die Kita so früh zumacht? Also das ist was, wo ich denke, da gibt es ja auch super viele Modelle aus anderen Ländern, wie beispielsweise aus Frankreich, wo das wirklich anders läuft. Das können wir bei BusinessNet wirklich auch super gut vergleichen, weil wir ein deutsch-französisches Team sind. Eine Co-Founderin lebt in Paris, hat auch ein kleines Kind in einer Crèche. Also wenn sie da nicht wäre, wäre das so schon schwierig für uns als Team. Ne? Also wenn sie nicht so früh auch so eine Unterstützung gehabt hätte. Also da muss ich sagen, das ist echt was, wo sich Deutschland auch eine Scheibe von abschneiden könnte, wie das dort auch geregelt ist.
Mhm. Aber es ist halt auch schon super lang bestehendes Thema, ne? Wo wir irgendwie gefühlt auch nicht wirklich vorankommen.
Ist auch ein kulturelles und ein totales Mindset-Thema auf jeden Fall. Super interessant, wenn man verschiedene soziologische Studien und auch so Berichte von Psychologen anguckt in beiden Ländern, dann, obwohl das Nachbarländer sind in Europa, ist es so, kommen die immer zu unterschiedlichen Schlüssen. Der eine sagt, es ist super gut, wenn Kinder früh in so eine Betreuung gehen und für die Mütter gut und für die Eltern und für das Paar. Und in dem anderen Land sagen die genau das Gegenteil. Also das ist schon wirklich verrückt und total interessant. Also ja, ich will mich da auch als noch nicht Mutter auch gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber es ist einfach interessant, diesen Vergleich zu sehen. Und ich finde, es würde sich wirklich lohnen, dass man sich einfach anguckt, wie läuft es in anderen Ländern und kann man da nicht ein bisschen was wirklich auch verbessern für die Situation von Müttern und von Unternehmerinnen in Deutschland, damit da ja einfach die Zahlen sich perspektivisch einfach auch ändern können.
Ja, und wir das Potenzial auch nutzen, ne, ja, was da genau im Prinzip noch verschenkt wird.
Ja, genau.
Claire, zum Abschluss nochmal, wenn du nochmal ein bisschen an Flughöhe zulegst, im Prinzip nochmal so deine wichtigsten Tipps, die du Gründerinnen, vielleicht aber auch Gründern mitgeben möchtest, auf ihrer Reise ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, auf der ganzen Basis, was wir jetzt so im Detail besprochen haben. Welche Punkte wären das?
Also das Erste ist auf jeden Fall, mit der richtigen Person zu gründen, wenn man nicht alleine gründet, dass man da einfach wirklich guckt, ob das passt, das vielleicht auch ein bisschen vorher testet. Das ist super wichtig, dann wirklich früh genug mit der Idee rausgehen, auch wenn man denkt, es ist noch in Kinderschuhen, man kann echt nicht früh genug einfach auch testen, um zu gucken, ist die Zielgruppe denn wirklich interessiert, erlangt man da irgendwie ein Product-Market-Fit und ja, nicht zu niedrig einsteigen bei Gesprächen mit Investorinnen und da einfach einfach gucken, was ist auch marktüblich, was ist auch das Potenzial von dem Business und dann einfach damit rausgehen.
Claire, vielen Dank. Euch auch bei BusyNetz noch viel Erfolg. Ich glaube, je erfolgreicher ihr werdet, desto weniger braucht es euch dann wahrscheinlich am Ende des Tages. Aber ich glaube, dann seid ihr eurer Mission oder Vision ein gutes Stück näher gekommen, dass wir eben nicht mehr so stark darauf achten müssen, so stark vielleicht fördern müssen oder uns Wege ausdenken, um einfach diese Ungleichheit, die es da gibt im Gründungsgeschehen, ein Stück weit zu beheben. So, von daher aber viel Erfolg und auch wir werden dann eure neuen Roadshow-Termine natürlich gerne wieder in unsere Podcast-Event-Folgen aufnehmen.
Super, vielen Dank, René.
So, vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr konntet, egal ob Gründerinnen oder Gründer, ein paar Dinge mitnehmen. Ich glaube, wir haben gesehen, dass jeder von jedem, und das ist, glaube ich, das Spannende im Gründungsumfeld, eigentlich kann jeder von jedem was lernen, egal ob männlich, weiblich, jung, alt, wie auch immer. Und darum geht es im Endeffekt auch, dass wir dass wir neue Dinge lernen, die uns helfen, morgen ein Stück weit besser zu sein als das, was wir heute gemacht haben. Und insofern wünsche ich euch bei eurer Reise viel Erfolg. Wenn ihr Fragen und Anregungen zum Podcast habt, schreibt uns gerne an podcast@für-gründer.de. Claire findet ihr natürlich auch auf LinkedIn. Vernetzt euch gerne mit ihr, stellt ihr Fragen, probiert einfach auch das Angebot von Businetz aus. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast auch bewertet auf dem Streaming-Portal eurer Wahl. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast. Oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.